Rainer, lies mal vor. Die 1-Million-Pfund-Note von Mark Twain. Teil 1. Mit 27 Jahren bekleidete ich in San Francisco eine Stelle auf dem Kontor eines Minenmaklers und hatte mir dabei eine gründliche Kenntnis dieses Geschäftszweiges nach allen Richtungen erworben. Ich stand allein auf der Welt und nannte nichts mein eigen als meinen gesunden Verstand und einen fleckenlosen Ruf. Doch hatten sich diese beiden Güter mir bisher als kräftige Stützen auf meinem Weg zum Glück erwiesen, und so schaute ich frohen Mutes in die Zukunft. An den Sonnabenden hatte ich den Nachmittag für mich und brachte diese freie Zeit meist auf dem Wasser zu, indem ich mich in einem kleinen Segelboot in der Bucht herumtummelte. Dabei wagte ich mich eines Tages zu weit hinaus, so dass ich in die offene See getrieben wurde. Schon brach die Nacht herein und meine letzte Hoffnung begann zu schwinden, als mich eine kleine Brigg, die auf ihrem Weg nach London vorübersegelte, an Bord nahm. Sie hatte eine lange, stürmische Fahrt und ich musste das Reisegeld als gemeiner Matrose abverdienen. In zerlumpten, abgeschabten Kleidern stieg ich in London ans Land, einen einzigen Dollar in der Tasche. Diese Summe verschaffte mir Nahrung und Obdach für die ersten 24 Stunden. Die folgenden 24 dagegen verbrachte ich ohne diese schätzenswerten irdischen Güter. Müde und hungrig schleppte ich mich am folgenden Morgen, es mochte etwa 10 Uhr sein, an Portland Place vorbei, als ein Kind, das an der Hand seiner Wärterin des Weges kam, eine köstliche große Birne, die es eben erst angebissen hatte, in den Rinnstein fallen ließ. Ich machte natürlich sofort Halt und heftete meinen begehrlichen Blick auf diesen schmutztriefenden Schatz. Der Mund wässerte mir, mein Magen bäumte sich, jede Faser in mir lechzte danach. Aber so oft ich Miene machte, nach der Birne zu greifen, jedes Mal bemerkte das Auge eines Vorübergehenden mein Vorhaben. Natürlich richtete ich mich dann stets wieder kerzengerade auf und nahm eine gleichgültige Miene an, als hätte ich überhaupt niemals im Entferntesten an diese Birne gedacht. So ging es immer und immer wieder, und ich konnte derselben nicht habhaft werden. Bereits hatte meine Verzweiflung einen solchen Grad erreicht, dass ich allem Schamgefühl zum Trotz im Begriff stand, die Birne ganz offen aufzuheben, als hinter mir ein Fenster aufging und ein Herr die Worte an mich richtete:
»Bitte, kommen Sie herein.«
Ein reich galonierter Lakai ließ mich ein und führte mich in ein kostbar eingerichtetes Zimmer, in welchem zwei ältliche Herren saßen. Nachdem sie den Diener weggeschickt, forderten sie mich auf, Platz zu nehmen. Sie waren eben erst mit ihrem Frühstück fertig geworden und der Anblick der Überreste desselben ging fast über meine Kräfte. Ich vermochte kaum, meine 5 Sinne zusammenzuhalten, während ich diese Herrlichkeiten da vor mir stehen sah. Da man mich jedoch nicht aufforderte, davon zu kosten, so musste ich mich eben in meine üble Lage fügen, so gut es ging. Der Vorgang, der sich hier kurz zuvor abgespielt hatte, blieb mir selbst zwar noch geraume Zeit völlig unbekannt, dem Leser dagegen will ich denselben gleich jetzt mitteilen. Die beiden Brüder hatten am Tage zuvor einen ziemlich heftigen Disput gehabt, den sie ganz nach Landessitte schließlich in Form einer Wette beilegten. Man erinnert sich vielleicht, dass die Bank von England seinerzeit einmal bei Gelegenheit eines Geschäftes, das die Regierung mit einer auswärtigen Macht abschloss, eigens nur zu diesem Zweck 2 Noten von je 1 Million Pfund Sterling ausgab. Aus irgendeinem Grund war nur die eine der beiden Noten hierbei gebraucht und dann entwertet worden, während die andere noch in den Gewölben der Bank lag. Nun waren die beiden Brüder im Laufe des Gesprächs ganz zufällig auf die Erörterung der Frage verfallen, wie es wohl einem durchaus ehrlichen und gescheiten Fremden ergehen würde, der in London auftauchte, ohne da selbst einen Menschen zu kennen, zugleich ohne allen weiteren Geldbesitz außer dieser Millionenbanknote und endlich ohne die Möglichkeit, sich über deren Erwerb auszuweisen. Bruder A. behauptete, der Betreffende müsse einfach Hungers sterben. während Bruder B. durchaus entgegengesetzter Meinung war. Bruder A. machte geltend, derselbe könnte ja die Note weder bei der Bank noch sonst wohin anbringen, ohne auf der Stelle festgenommen zu werden. In dieser Weise stritten sie so lange hin und her, bis Bruder B. sich schließlich bereit erklärte, 20.000 Pfund darauf zu wetten, dass der Fremde 30 Tage lang unfehlbar von der Millionennote leben könnte, und zwar ohne ins Gefängnis zu kommen. Bruder A. nahm die Wette an, worauf Bruder B. sich ohne Verzug nach der Bank begab und die Note kaufte. Echt Englisch, wie man sieht. Geradewegs forsch aufs Ziel los. Er ließ sodann von einem seiner Angestellten einen Brief in schöner Rundschrift dazu ausfertigen, und nun warteten die beiden Brüder am Fenster einen ganzen Tag lang auf einen Vorübergehenden, der danach aussähe, als käme bei ihm das inhaltsschwere Schriftstück in die richtigen Hände. Es kamen viele ehrliche Gesichter vorüber, die aber nicht gescheit genug aussahen. Ebenso viele, bei denen das Umgekehrte der Fall war. Viele wiederum, bei denen beides zutraf, aber diese waren dann entweder nicht arm genug oder, wofern auch dieses stimmte, doch keine Fremden. Stets hatte die Sache irgendeinen Haken, bis ich auftauchte. Bei mir hatten beide sofort den Eindruck, dass sämtliche Erfordernisse in vollem Umfang erfüllt seien. Die Wahl war demnach einstimmig auf mich gefallen, und da saß ich nun und harrte der Eröffnung, wozu man mich eigentlich hereingerufen habe. Zuvörderst hatte ich ein eingehendes Examen über meine persönlichen Verhältnisse zu bestehen, infolgedessen sie bald genug mit meiner ganzen Geschichte bekannt waren. Das Ergebnis ging dahin, ich sei ganz der richtige Mann für ihr Vorhaben. Ich erwiderte, das sei mir höchst erfreulich. Ich bitte mir nur sagen zu wollen, worin dieses bestehe. Hierauf händigte mir der eine der beiden einen verschlossenen Umschlag mit dem Bemerken aus, darin sei die Erklärung enthalten. Ich wollte den Umschlag ohne weiteres öffnen, allein dies ließ er nicht zu. Ich sollte denselben nur mit nach Hause nehmen, den Inhalt aufmerksam ansehen und dann mit vollem Bedacht und ruhiger Überlegung handeln. Einigermaßen verdutzt meinte ich, es wäre mir doch lieber, wenn die Sache etwas genauer erörtert werden könnte, sie ließen sich jedoch darauf nicht ein. So verabschiedete ich mich denn, tief gekränkt über den schlechten Scherz, den man sich offenbar mit mir erlaubt hatte, und voll Grimm über meine damalige Lage, in der ich mir diesen Schimpf von so reichen und mächtigen Leuten ganz ruhig musste gefallen lassen. Die Birne hätte ich jetzt unfehlbar aufgehoben und vor aller Welt verzehrt, aber nun war dieselbe nicht mehr da. Also hatte auch darum mich die unselige Geschichte gebracht. Diese Vorstellung war nicht eben dazu angetan, mich sanfter gegenüber den beiden alten Herren zu stimmen. Sobald ich aus Sehweite des Hauses war, öffnete ich den Umschlag. Ich erblickte eine Banknote. Nun erschienen mir die Herren natürlich auf einmal in einem ganz anderen Licht. Ohne mich einen Augenblick zu besinnen, schob ich den Brief samt dem Geld in die Westentasche und lief schnurstracks nach der nächsten billigen Speisewirtschaft. Nun, wie ich da reingehauen hab, das musste man sehen. Als schließlich nichts mehr in mich hineinging, nahm ich die Note aus der Tasche und faltete sie auseinander. Beim ersten Blick darauf wäre ich beinahe in Ohnmacht gefallen. 5 Millionen Dollar! Mir wirbelte der Kopf bei der bloßen Vorstellung. Eine volle Minute dauerte es gewiss, bis ich aus der Betäubung, in welche mich der Anblick der Note versetzte, heraus und wieder ordentlich zu mir kam. Das Erste, was mir nun ins Auge fiel, war der Wirt. Wie versteinert stand er da, starr den Blick auf die Banknote gerichtet. Es sah aus, als sei er vor lauter Verzückung nicht mehr imstande, ein Glied zu rühren. Augenblicklich hatte ich den Entschluss gefasst, der bei dieser Sachlage der einzig vernünftige war. Ich streckte ihm die Note hin und sagte dabei in ganz unbefangenem Ton: »Bitte, wollen Sie mir herausgeben?« Diese Anrede gab ihm sein geistiges Gleichgewicht wieder. Er erschöpfte sich in Entschuldigungen, dass er nicht imstande sei, die Note zu wechseln, und wollte dieselbe um keinen Preis annehmen. Nur anschauen wollte er sie, immer wieder anschauen. Es war, als könne er sich nicht satt davon sehen. Vor ihrer Berührung dagegen scheute er zurück. Als wäre es ein geweihter Gegenstand, viel zu heilig für die Hände eines Sterblichen. »Es tut mir leid, wenn ich Ihnen Mühe mache«, begann ich wieder. »Allein ich muss darauf beharren, dass Sie mir auf die Note herausgeben. Ich habe sonst kein Geld.«
»Das mache ganz und gar nichts«, versetzte er. »Er lasse diese unbedeutende Zeche ganz gerne bis zum nächsten Mal stehen.«
Ich erwiderte, es könne lange dauern, bis ich wieder bei ihm vorbeikomme. Allein er versicherte abermals, das habe nichts auf sich, er könne wohl warten. Ich könne überhaupt zu jeder Zeit bei ihm haben, was ich wolle, und den Betrag dafür stehen lassen, solange es mir beliebe. Ich werde doch nicht von ihm glauben, dass er einem so reichen Herrn wie ich bloß deshalb kein Vertrauen schenke, weil der selber ein lustiger Kauz sei, der zum Ulk gerne in geringer Kleidung unter die Leute geht. Unterdessen hatten sich weitere Gäste eingefunden. Auch jetzt gab er mir noch durch Zeichen zu verstehen, ich solle dieses Ungetüm doch nur wieder einstecken. Und als ich dann fortging, machte er einen Bückling um den anderen hinter mir drein bis zur Tür. Ich machte mich schnurstracks wieder auf den Weg nach der Wohnung des Brüderpaares, um dieselben von der vorgekommenen Verwechslung in Kenntnis zu setzen, ehe ich durch polizeiliche Nachforschungen hierzu veranlasst würde. Es war mir nicht recht wohl bei der Sache. Ja, ich hatte eigentlich ganz gehörig Angst, obwohl mich natürlich durchaus keine Schuld traf. Aber ich kannte die Welt und ich wusste nur zu wohl, dass, wenn jemand aus Versehen einem Bettler statt einer Ein-Pfund-Note eine Millionen-Banknote gibt, er unfehlbar in eine grässliche Wut auf den armen Teufel gerät, anstatt sich für seine Kurzsichtigkeit nach Gebühr an der eigenen Nase zu fassen. Als ich in die Nähe des Hauses kam, begann sich meine Aufregung etwas zu legen, denn da war alles still und ruhig. Offenbar war der Streich noch nicht entdeckt worden. Ich klingelte. Derselbe Bediente wie das erste Mal erschien wieder. Ich fragte nach den beiden Herren.
»Sie sind fort«,
erwiderte er in dem hochmütigen, kalten Ton, den seinesgleichen meist an sich haben.
»Fort, wohin?«
»Verreist.«
»In welche Richtung denn?«
»Wahrscheinlich nach dem Kontinent.«
»Dem Kontinent?«
»Jawohl.«
»Welchen Weg haben Sie denn eingeschlagen?«
»Kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Wann kommen Sie denn zurück?«
»In einem Monat, soviel Sie sagten.«
»In einem Monat? Ach, das ist ja schrecklich. Geben Sie mir doch irgendeinen noch so entfernten Anhaltspunkt, wie ich Ihnen ein Wort zukommen lassen kann. Es ist von der allerhöchsten Wichtigkeit.«
»Kann ich wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wohin Sie gereist sind.«
»Dann muss ich irgendeinen Angehörigen der Familie sprechen.«
»Die Familie ist ebenfalls fort. Auf Reisen. Schon seit Monaten. In Ägypten, Indien, glaube ich.«
»Mann, es ist ein ungeheures Versehen vorgekommen. Noch vor der Nacht kommen die Herren gewiss zurück. Wollen Sie ihnen dann sagen, ich sei da gewesen und werde so lange immer wieder kommen, bis die Sache in Ordnung sei? Sie dürften also ganz unbesorgt sein.«
»Ich will es Ihnen sagen, falls Sie zurückkommen. Aber ich erwarte Sie nicht zurück. Sie sagten, dass Sie schon in einer Stunde wieder erscheinen würden, um nachzufragen. Ich solle Ihnen aber nur sagen, es sei alles in Ordnung. Sie werden schon zur rechten Zeit zurück sein und Sie erwarten.«
Nun musste ich also mein Vorhaben wieder aufgeben und fortgehen. Dieses unergründliche Rätsel. Mir war, als müsste ich den Verstand darüber verlieren. Sie würden zu rechter Zeit zurück sein. Was konnte das zu bedeuten haben? Oh, in dem Brief würde ich vielleicht Aufklärung darüber finden, den hatte ich ganz vergessen. Ich zog ihn aus der Tasche und las ihn durch. Derselbe lautete:
»Gescheit und ehrlich sind Sie, das sieht man Ihnen im Gesicht an. wie wir weiter annehmen dürfen, sind sie außerdem mittellos und fremd. Innenliegend finden sie einen Geldbetrag, der zu einem unverzinslichen Darlehen für sie auf die Dauer von 30 Tagen bestimmt ist. Nach Ablauf dieser Zeit sprechen sie wieder hier vor. Ich habe eine Wette auf sie gemacht. Gewinne ich dieselbe, so sollen sie jede beliebige Stellung erhalten, die ich zu vergeben habe. Das heißt, vorausgesetzt natürlich, dass solche ihrer bisherigen Tätigkeit entspricht und dass sie die Fähigkeit besitzen, dieselbe auszufüllen. Keine Unterschrift, keine Adresse, kein Datum. Nun, da steckte ich einmal in einer netten Klemme. Der Leser kennt ja die Vorgeschichte des Falles. Ich selbst dagegen hatte keine Ahnung davon. Für mich war das Ganze lediglich ein unergründliches, dunkles Rätsel. Ich hatte nicht die entfernteste Vorstellung, um was es sich bei der Sache handelte und ob es dabei gut oder schlecht mit mir gemeint war. In einer öffentlichen Anlage ließ ich mich auf einer Bank nieder, um hier die Sache gründlich zu überdenken und mir über mein weiteres Verhalten klar zu werden. Nach Verlauf einer Stunde hatte bei mir anhand meiner Erwägungen die folgende Auffassung endgültig Gestalt gewonnen. Ob es die beiden Herren gut mit mir meinen oder schlecht, ist eine Frage, die ich nicht zu ergründen vermag. Also ruhig zusehen. Es handelt sich dabei um einen Scherz, eine Idee oder ein Experiment irgendwelcher Art, worüber ich ebenso wenig ins Klare kommen kann. Also wiederum ruhig zusehen. Man hat auf mich eine Wette abgeschlossen, deren Gegenstand ich unmöglich zu erraten imstande bin. Also abermals ruhig zusehen. Damit waren die unfassbaren Größen abgetan. Die übrigen in Betracht kommenden Faktoren sind dagegen sämtlich greifbarer, reeller Art und lassen sich ganz genau zum Voraus bestimmen und berechnen. Wenn ich bei der Bank von England darum nachsuche, die Note dem Eigentümer auf Rechnung zu stellen, so wird man allerdings meinem Antrag nachkommen, denn dort kennt man ja seinen Namen, wenn auch ich ihn nicht weiß. Aber dann wird man mich weiter fragen, wie ich in Besitz der Note komme. Und sage ich darauf die Wahrheit, so sperrt man mich selbstredend in ein Irrenhaus. Lüge ich dagegen, so erhalte ich Quartier in Numero sicher. Genau ebenso würde es mir ergehen, falls ich versuchen wollte, die Note irgendwo sonst einzulösen oder Geld darauf aufzunehmen. Ich muss diese unerträgliche Last mit mir herumschleppen, bis jene Herren zurückkommen, ob ich will oder nicht. Sie ist ohne allen Wert für mich, so wertlos wie eine Handvoll Asche. Und doch muss ich sie aufs Sorgfältigste behüten und bewahren, während ich dabei auf fremde Mildtätigkeit angewiesen bin, um mein Leben zu fristen. Nicht einmal verschenken könnte ich die Note, wenn ich wollte. Denn kein ehrlicher Bürger, ja selbst nicht der gemeinste Straßenränder würde sie annehmen oder um alles in der Welt das Geringste damit zu tun haben wollen. Das Brüderpaar ist in jedem Fall vollkommen gedeckt. Selbst wenn ich die Note verliere oder verbrenne. Denn im ersten Fall brauchen sie nur eine Zahlungssperre zu veranlassen. Im zweiten dagegen ersetzt ihnen die Bank den vollen Wert. Ich dagegen muss inzwischen einen ganzen Monat voll unerhörter Qualen durchmachen, ohne im geringsten Entgelt oder Lohn dafür zu erhalten. Sofern ich nicht jene Wette gewinnen helfe, sie mag sich nun beziehen, worauf sie wolle, und dafür die mir zugesagte Stellung erhalte. Ja, freilich, wenn ich die bekäme. So große Herren haben oft Pöstchen zu vergeben, nach denen man sich die Finger leckt. Von dem Gedanken an diesen Posten konnte ich mich nun nicht mehr losreißen. Ich begann mich mit hochfliegenden Hoffnungen zu tragen. Zweifelsohne war ein glänzendes Gehalt damit verbunden, das ich im nächsten Monat beginnen musste, und damit war ich ja dann wieder völlig flott. Diese frohen Aussichten versetzten mich rasch in eine sehr gehobene Stimmung, obwohl ich vorläufig noch immer ziellos in den Straßen umherirrte. Als ich an einem Kleiderladen vorbeikam, erfasste mich das sehnlichste Verlangen, meine Lumpen abzuwerfen und mich wieder einmal anständig zu kleiden. Konnte ich mir das leisten?
Nein, denn ich besaß wohl eine 1.000.000-Pfund-Note, aber sonst nichts auf der Welt. So zwang ich mich denn, an dem Laden vorüberzugehen. Aber bald stand ich wieder davor. Die Versuchung war zu grausam. Gewiss 6-mal ging ich bis an den Laden hin und wieder fort, während ich heldenmütig gegen dieselbe ankämpfte. Aber schließlich gab ich mich überwunden. Ich konnte nicht anders. Ich fragte nach einem verschnittenen Anzug, der ihnen vielleicht liegen geblieben sei. Der Bedienstete, an den ich mich gewendet hatte, nickte nur stumm einem anderen zu. Als ich auf diesen zuging, wies er mich in gleicher Weise an einen dritten, der mir nun zurief:
»Werde Sie sogleich bedienen!«
Ich wartete, bis er mit seinem augenblicklichen Geschäft fertig war. Dann führte er mich in ein Hinterzimmer, wo er aus einem ganzen Haufen verschnittener Anzüge den schlechtesten für mich heraussuchte. Ich zog ihn an. Er passte nicht, war auch durchaus nicht hübsch, dagegen war er völlig neu und somit für mich höchst begehrenswert. Ich hatte also nichts an demselben auszusetzen und bemerkte dann in etwas unsicherem Ton: »Es wäre mir sehr recht, wenn Sie einige Tage auf den Betrag warten konnten. Ich habe kein kleines Geld bei mir.« Der Kerl nahm eine unverschämt spöttische Miene an und erwiderte:
»Ach wirklich? Nun, das habe ich mir gleich gedacht. Herren wie Sie haben gewöhnlich nur große Scheine in der Tasche.«
Ärgerlich über diese Unverschämtheit versetzte ich: »Lieber Freund, Sie müssen jemanden, den Sie nicht kennen, nicht immer nach den Kleidern beurteilen, die er trägt. Ich bin wirklich ganz wohl imstande, den Anzug zu bezahlen. Ich wollte Ihnen nur die Mühe ersparen, eine große Note zu wechseln.« Darauf milderte er seinen Ton ein wenig und erwiderte, immer noch ziemlich von oben herab:
»Ich wollte Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber wenn wir uns dann doch einmal gegenseitig die Meinung sagen, so finde ich es nicht gerade am Platz, dass Sie sich daran zweifeln erlauben, ob wir auf eine Banknote, die Sie bei sich tragen, auch herausgeben können. Wir geben auf jede heraus.«
»Oh, das ist etwas anderes, dann bitte ich um Vergebung«, erwiderte ich und reichte ihm die Note hinüber. Mit einem Lächeln nahm er sie entgegen. Mit jener Art von Lächeln, die das ganze Gesicht mit einem System von Falten, Runzeln und Schlangenlinien überzieht, wie die Ringe auf einer Wasserfläche, wenn man einen Stein hineingeworfen hat. Als er aber nun den Blick auf die Note gleiten ließ, wurde dieses Lächeln plötzlich zu Stein und nahm eine grau-gelbe Farbe an, so dass es aussah wie die Lavastücke, die man zu wellenförmig gewundenen Gebilden erstarrt an den Abhängen des Vesuv findet. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass vor meinen Augen ein Lächeln so vollkommen unverändert stehen blieb. Immer noch stand der Mensch, die Note in der Hand, mit demselben Ausdruck da, bis endlich der Prinzipal herbeigeeilt kam, um zu sehen, was denn los sei.
»Nun, was gibt's?« fragte er. »Was ist los? Wo fehlt's?«
»Es gibt gar nichts«, versetzte ich. »Ich warte nur auf mein Kleingeld.«
»So geben Sie ihm doch heraus, White. Frisch, vorwärts!«
»Rausgeben!«
rief der Kommiss, der nun auch wieder zum Leben erwachte.
»Das ist leicht gesagt. Schauen Sie sich nur diese Note erst einmal an.«
Der Prinzipal warf einen Blick darauf, dann pfiff er in vielsagender Weise halblaut durch die Zähne und machte sich über den Haufen verschnittener Anzüge her, indem er dieselben fortwährend von einer Seite zur anderen warf. Dabei machte er seine Aufregung durch folgendes Selbstgespräch Luft:
»Einem exzentrischen Millionär einen solch unsagbar scheußlichen Anzug zu verkaufen? White ist ein Narr, ein geborener Narr. Immerfort macht er solche Streiche. So oft ein Millionär in den Laden kommt, treibt er ihn wieder hinaus, weil er es in seinem ganzen Leben noch nicht so weit gebracht hat, dass er einen Millionär von einem Bettler zu unterscheiden imstande ist.«
»So, da habe ich, was ich suchte«, wandte er sich nun an mich. »Bitte legen Sie doch dieses Zeug da wieder ab und werfen Sie es ins Feuer. Tun Sie mir den Gefallen und ziehen Sie dafür dieses Hemd an und diesen Anzug hier. Das ist das einzig Richtige, das einzig Wahre, einfach und doch reich, wahrhaft fürstlich und doch nicht im Mindesten auffallend. wurde für eine ausländische Fürstlichkeit eigens angefertigt. Der Besteller konnte es aber dann nicht brauchen und musste einen Traueranzug dagegen nehmen, weil man meinte, seine Mutter liege im Sterben. Und dann starb sie erst nicht. Aber das ist Nebensache. Es geht eben nicht immer, wie wir, das heißt, man, da. Die Hosen sind ganz recht, sitzen ihnen wunderbar. Jetzt die Weste. Ah, ebenfalls vorzüglich. Jetzt den Rock. Guter Gott, schauen Sie nur her, großartig, unübertrefflich. Das Vollkommenste, was je aus meinem Geschäft hervorgegangen ist.
Ich konnte nicht umhin, meiner Befriedigung Ausdruck zu geben.
Oh, gewiss, gewiss. Für einen fertigen Anzug passte er ganz gut. Das muss ich selber sagen. Aber warten Sie nur, wenn wir Ihnen erst nach Maß liefern werden. Vorwärts, White. Buch und Feder, aber rasch.
Dann fing er an.
Beinlänge 32.
Und so fort. Ehe ich eine Silbe dagegen vorzubringen vermochte, hatte er mir das Maß zu Gesellschaftsanzügen, Morgenanzügen und alle möglichen sonst genommen. Als ich endlich zu Wort kommen konnte, sagte ich, »Aber, mein werter Herr, ich kann das alles unmöglich bestellen, wenn Sie mich mit der Bezahlung auf unbestimmte Zeit warten oder die Note wechseln können.«
»Auf unbestimmte Zeit, das will ja gar nichts heißen, gar nichts. In alle Ewigkeit, so müssen Sie sagen.«
White, lassen Sie die Sachen schleunigst anfertigen und dem Herrn dann unverzüglich in die Wohnung schicken. Die kleineren Kunden mögen warten. Notieren Sie die Adresse des Herrn.
Ich bin eben im Umzug begriffen. Ich komme dann wieder herüber und gebe Ihnen meine neue Adresse, warf ich ein.
Ah, schön, schön.
Nur einen Augenblick bitte, dann werde ich Sie zur Tür geleiten. So, hier. Habe die Ehre, mich Ihnen bestens zu empfehlen.
Nun, so musste es ja wohl kommen, nicht wahr? Auf dem allernatürlichsten Weg war ich bald dahin gelangt, dass ich überall einfach verlangte, was ich haben wollte, und dann beim Bezahlen mit meiner Millionennote vorrückte. Noch bevor eine Woche um war, wohnte ich kostbar eingerichtet im größten Luxus und von allen Bequemlichkeiten umgeben in einem teuren Privathotel in Hanover Square. Hier nahm ich auch das Dinner ein. Zum Frühstück dagegen suchte ich regelmäßig die kleine Speisewirtschaft auf, in der mir meine Millionennote zu meinem ersten Mal verholfen hatte. Dieselbe gelangte durch mich zu ungeahnter Blüte. Allenthalben sprach man davon, dass der fremde Kauz, der die Millionen nur so in der Westentasche herumtrage, derselben seine Gönnerschaft zuwende. Dies genügte, um aus dem armseligen, elenden Ding, das mit Mühe sein Dasein fristete, ein berühmtes, stets überfülltes Lokal zu machen. In seiner Dankbarkeit drängte mir der Wirt ein Darlehen nach dem anderen auf und ließ schlechterdings keine Weigerung gelten, so dass ich trotz meiner Bettelarmut im Geld schwamm und ein wahres Herrenleben führte. Dabei sagte ich mir wohl, dass ich einem unvermeidlichen Krach entgegengehe. Aber nun war es einmal so weit gekommen, und jetzt hieß es eben mit dem Strom schwimmen oder untergehen. Man sieht, ohne dieses Vorgefühl eines drohenden Unheils würde meine Lage einfach lächerlich erschienen sein. Aber so erhielt dieselbe dadurch eine sehr ernste und nüchterne Seite, ja geradezu einen tragischen Zug. Nachts im Finstern drängte sich dieses Gefühl besonders in den Vordergrund, warnend und drohend, so dass ich mich seufzend auf meinem Lager herumwarf und nur mit Mühe Schlaf finden konnte. Aber im frohen Schimmer des Tageslichts war dieser tragische Zug allemal sehr bald wieder verflogen, und dann schwebte ich in höheren Regionen und wiegte mich in einem wahren Taumel, einem förmlichen Rausch des Glücks. Das war auch ganz natürlich, war ich doch zu einer der Merkwürdigkeiten der größten Stadt der Welt geworden. Das war mir denn zu Kopf gestiegen, und zwar nicht etwa nur so ein klein wenig, sondern ganz gehörig. Keine Zeitung im ganzen Vereinigten Königreich konnte man mehr zur Hand nehmen, ohne auf einen oder mehrere Artikel über den »Mann mit der Million in der Westentasche« und auf Berichte über das Neueste, was er gesagt und getan, zu stoßen. Zuerst waren diese Notizen am Fuß der Personalnachrichten erschienen, bald aber kam ich über die Ritter, dann über die Baronets und so immer höher hinauf, je berühmter ich wurde, bis ich schließlich den höchsten für mich möglichen Ehrenplatz einnahm, auf dem mir nur noch Prinzen von königlichem Geblüt und der Primas von ganz England vorgingen. Aber, wohlgemerkt, das war noch kein wahrer Ruhm, was ich bis jetzt besaß, nur Berühmtheit. Da kam ein Knalleffekt, der mit einem Schlag das vergängliche Blech der Berühmtheit in das gediegene Gold des Ruhmes verwandelte. Im Punch erschien eine Karikatur von mir. Ja, jetzt war ich ein gemachter Mann. Jetzt war mein Rang gesichert. Witze durfte man nun wohl noch über mich machen, aber nur ganz respektvolle, keine spöttischen oder rohen mehr. Man konnte über mich lächeln. Auslachen dagegen durfte man mich nicht mehr. Diese Zeiten waren vorüber. Der Punch bildete mich ab, wie ich ganz in Lumpen gehüllt mit einem wohlgenährten Protzen um den Londoner Tower würfelte. Nun, man kann sich einbilden, wie das auf einen jungen Menschen wirken musste, um den sich bisher kein Mensch gekümmert hatte, wenn er sah, dass er kein Wort mehr sagen konnte, ohne dass es aufgeschnappt und von allen Lippen wiederholt wurde, wenn er überall, wo er sich sehen ließ, die Bemerkungen von Mund zu Mund fliegen hörte.
»Da geht er! Das ist er!«
Wenn er sein Frühstück nicht einnehmen konnte, ohne dabei von einer gaffenden Zuschauermenge umlagert zu werden und sich in keiner Opernloge zeigen durfte, ohne augenblicklich einem Kreuzfeuer von 1000 Gläsern ausgesetzt zu sein. Kurz und gut, ich schaukelte mich den ganzen Tag auf einem wahren Ozean von Ruhm. Ich hatte sogar meinen zerlumpten Anzug behalten und ging ab und zu in demselben aus, um das Vergnügen wieder einmal durchzukosten, mich beim Einkauf irgendeiner Kleinigkeit beleidigen zu lassen und dann den Unverschämten mit meiner Millionennote niederzuschmettern. Aber lange konnte ich das nicht fortführen. Aus den illustrierten Zeitungen war meine Erscheinung so allgemein bekannt, dass ich mich in diesem Aufzug stets augenblicklich erkannt und von einer Menschenmenge verfolgt sah. Und sobald ich Miene machte, etwas kaufen zu wollen, bot mir der Geschäftsinhaber seinen ganzen Laden auf Kredit an, noch ehe ich dazu kommen konnte, meine Note auf ihn loszulassen.